Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Think Different, Think AI. Heute ist es mal wieder soweit. Wir haben es ja in diesem Jahr schon häufiger gehabt. Wir haben wieder einen Gast. Ja, und diesmal kann ich mit voller Stolz verkünden, dass es ein Gast ist, den ich mitgebracht habe. Sonst waren es immer irgendwie Leute, die Marc irgendwo aufgegabelt hat.
Das hört sich fast an, wie hat sich Marc so eingedreht und hat er mit nach Hause gebracht. Ne?
Also, Alter. Spaß beiseite. Ich will jetzt auch gar nicht hier lange Intro-Reden machen. Ich freue mich total, dass wir heute über das Thema Produktmanagement, die Zukunft des Produktmanagements, vor allem im Hinblick auf KI und mit KI und ohne KI und ohne Produktmanager, wie auch immer, wo wir darüber reden werden, mit dem lieben Markus Andrazak reden darf. Ich bin jedes Mal überlegen, ob ich seinen Nachnamen richtig ausspreche, obwohl wir uns seit Jahren kennen.
Ich kann es korrigieren.
André Zack, sag's mal selber.
Da gibt's zig Arten. Es ist egal. Andrazak. Irgendwie.
Andrazak. Okay, dann war ich doch gar nicht so schlecht. Markus, schön, dass du da bist.
Hi. Freut mich, dass ich da bin.
Ja, das ist cool. Magst du zwei, drei Worte sagen? Weil ich kenne dich schon, ne? Der Marc kennt dich ein bisschen durch die Vorbereitung, aber unsere Hörer draußen werden dich teilweise kennen, aber einige werden dich bestimmt auch noch nicht kennen.
Ja, Markus Andrazak. Mir gehört eine Mini-Mini-Firma, die nur aus mir besteht. Die heißt Überproduct und ich mache Produktberatung und Strategieberatung. Da mache ich CEO, CPO, Coaching, öffentliche Kurse, ein paar Workshops und sowas. Genau, und ich baue digitale Produkte seit knapp 35 Jahren oder so, oder ja, 30 Jahren, seit Mitte der 90er. Mein erstes großes Ding war damals diese berühmte Fireball-Suchmaschine, da habe ich mitgearbeitet. Das war ja damals so, keine Ahnung, in den Top 5 deutschen Sites oder sowas. Später an eBay, genau, ganz viele große Produkte mit unheimlich vielen Kunden, unheimlich viel Revenue, Downloads und sowas gemacht. Und da aber überall mir so zufällig reingefallen, wie das so ist mit Produkten. Es gibt ja keine richtige Ausbildung dazu. So ging mir es auch, ganz viel quer gelernt. Und dann dachte ich irgendwann, ich kann das so gut und habe mir so viel angelesen, angetan, angemacht, dass ich das jetzt Leuten beibringen kann. Dann habe ich diese Firma gegründet und mache das seitdem halt so. Genau.
Ich finde das total lustig, als du eben gesagt hast, ich mache das jetzt 30, knapp über 30 Jahre, ne? Also schon eine gewisse Zeit. Und dann so Worte im Mund genommen hast, Firewall und eBay und so. Und jetzt ist eBay zwar heutzutage auch noch allgegenwärtig, aber ich musste letztens tatsächlich feststellen, Jens, dass es Hörende unter unseren Abonnenten gibt. Die sind, ich sag jetzt mal, jünger als die Dauer deiner Berufserfahrung. Und ich finde das dann sehr lustig, wenn, also was heißt lustig, ja? Es hält einen so ein bisschen den Spiegel vor, dass Dinge, über die wir teilweise schmunzeln können, teilweise lachen können, teilweise referenzieren, auf ahnungslose Gesichter trifft. So, okay, ist das jetzt Altherrenhumor? Was ist hier passiert? Ja, warum lachen die Menschen dort im Podcast? Ja, und wovon sprecht ihr denn dort? Jetzt ist mir das passiert. Wir hatten eine Folge über Roboter, ja, hatten wir über Terminator gesprochen und die Leute so, was ist bitte Terminator? Und du so, was ist Terminator? Ja, ich bin raus aus der Nummer. Aber apropos, was ist Terminator? Wir haben ja heute hier Product Strategy und AI Adoption. Hast du nicht gesehen? Alles mögliche kurz auf dem Programm. Jens, wollen wir mal unsere Gäste erstmal, also unsere Zuhörenden mal einleiten, das Thema besser zu durchdringen, zu verstehen, worum es denn heute geht. Weil ich habe auch gelernt, dass manche Menschen sich manchmal abgehangen fühlen davon, was ist das eigentlich jetzt für ein Thema? Ist wieder so neumodisch englischer Begriff im Raum. Wollen wir das kurz noch ein bisschen zur Klarheit dafür sorgen, worum sich das heutige Entree sich reimt?
Ja, okay, kann ich gerne machen. Auch wenn ich gerade nochmal schmunzeln muss, weil Terminator hatte ich jetzt wirklich als Allgemeinbildung gesehen. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie über Datasetten oder sowas reden würden, die wir früher an den Computer angeschlossen haben, dann hätte ich ja gesagt, dass das würde ich nachvollziehen können, wenn das einer nicht kennt. Zip-Drives, ne? Und solche Sachen, ja, habe ich auch noch welche im Keller. Solche Dinge habe ich aufgehoben. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie noch anschließen kann. Ich war heute
schon
heute
im Pilot hier rumliegen mit faltbarer Tastatur.
Das ist schon
gut. Schön. Marc,
das ist Marc jetzt wirklich gerade für unsere Zuhörer nicht zu sehen.
Für unsere Zuhörer nicht zu sehen, eine Datasette.
Ja. Oh, aber mit USB, sondern
nein, weil ich habe mir doch so einen neuen C64 Nachbau geholt.
Ja.
Und da gibt's auch Datasetten, der macht auch Datasettengeräusche und der liefert auch eine Datasette quasi mit, aber der moderne wegen als USB-Stick.
So, ja, Entschuldigung.
Okay. Okay. Alles an dieser gut. Stelle, falls ihr einen Videopodcast in Zukunft haben wollt, um auch solche kleinen Insider zu erleben, schreibt uns, aber ich wollte das Thema nicht sprengen.
Nein, alles okay. Wir machen jetzt auch also Schluss
mit diesen alten. Wenn es jemals ein Werbebild für diesen Podcast gibt, dann bitte mit dieser Datasette mit USB-Stick dran.
Das ist schon nicht schlecht. Ja, ja. Wobei man es natürlich auch dazu gehörte, dass man den Tonkopf früher so ein bisschen verstellt hat, um die richtige Spur wieder zu finden, wo die Daten auch auf der Kassette damals aufgeschrieben waren. Aber jetzt Schluss mit den alten Stories. Wir wollten ja über das Thema von heute reden und warum ich mich besonders freue, dass wir den Markus dabei haben. Weil der Markus ist so ein bisschen ich habe früher schon mal Sachen mit dem Markus gemacht. Wir haben mal so ein Strategie-Machen, Twitch-Kanal gehabt und solche Sachen. Also ganz wilde Sachen haben wir schon gemacht, wo wir häufig über so Themen geredet haben, die im Groben was mit Produktmanagement zu tun haben, will ich jetzt mal sagen. Ein Spaß beiseite, eigentlich immer irgendwas wie kann man Produkte in Zukunft gestalten, was müsste man eigentlich machen, wenn man 50 Produkte gestalten möchte, wie muss man Organisationen aufbauen, all das war ein Thema, was wir immer mal wieder besprochen haben und da bist du ja ein echt ausgewiesener Experte auch in der deutschen Szene und vor allem, weshalb du heute hier bist, ist, weil du dich in den letzten Wochen und Monaten, so habe ich das verfolgt, vor allem auch bei LinkedIn, extrem in die Richtung, ich bin pro KI, auch gedreht hast zum Thema, wie Produktmanagement davon profitieren kann.
Gedreht?
Das Produkt. Ja, ich will jetzt mal sagen, wir hatten auch durchaus
vom Saulus zum Paulus.
Also Markus und ich hatten durchaus Diskussionen auch mal zwischendurch über die Fähigkeit von KI, als das Thema da vor 3-4 Jahren aufpoppte und intensiver behandelt worden ist. Na, als dieser ChatGPT-Moment da war, da haben wir durchaus auch mal kontrovers über die Vor- und Nachteile diskutiert. Momentan nehme ich dich so sehr als Vordenker in dem Bereich, was das für eure Produktmanager bedeutet. Und das ist einfach so ein bisschen das Thema, wo wir heute drüber reden wollen. Ne? Und ich glaube, da können wir uns ein bisschen abreiben und mal das Thema durchleuchten von den Pro und Kontras, die es da so in dem Themenfeld gibt. Und das ist so ein bisschen das Ding, wo ich mich sehr darüber freue, dass der Markus heute dabei ist.
Ja, dann können wir nochmal am Ende gucken, wo wir uns verorten. Ne? Jens wahrscheinlich am Ende des Spektrums mit, ich habe mir einen Mac Mini gekauft und habe jetzt 30.000 pro Monat passives Einkommen seit 2 Wochen, weil mein OpenFlow das für mich liefert.
Schön wär's.
Und ich ein bisschen weiter links.
Ich würde das so Spektrum stehen lassen. Ich finde das ein sehr schönes Framing. Das gefällt mir.
Ja,
okay.
Oder? Gucken wir gleich mal rein.
Ja, gucken wir gleich mal rein. Das ist schön. Aber während du gerade gesagt hast, vom Saulus zum Paulus, mal komplett off topic vom Skript. Was war denn, ich sag jetzt mal so, der entscheidende Unterschied, dass man jetzt gesagt hat, okay, wir müssen einen Blick auf KI werfen und das ist jetzt nicht nur irgendeine Randerscheinung von Nerds, weil ich kann es jetzt nur aus der Softwareentwicklung sagen. Ich treffe Menschen, die haben eine Professur, die sind da sehr stark drin vertreten, die halten sich auch teilweise für, ich sag jetzt mal, ich nenne es mal Wasserläufer, ja, nach dem Motto, ich weiß, wie es geht. Ich bin Experte. Ich werde zu Meetings gerufen. Solche Leute kenne ich. So. Und dann kommst du mit KI um die Ecke und die sagen dann, nicht alle, aber einige, ach ja, KI, ne? Also bis wir die ganzen Fehler wieder ausgeglichen haben, die KI macht, ach, geh weg mit dem Scheiß. So, jetzt habe ich mit dir jemanden, der in einer anderen Professur unterwegs ist. Wie war denn das? Wie war denn erstmal bevor wir auf das Thema tiefer eingehen, wie war denn so deine Reise zum Thema KI und wann hat sich dieser Mindshift vom Saulus zum Paulus, ich möchte das nochmal zitieren, so ergeben?
Also ich habe das tatsächlich an der Uni studiert, meine Abschlussarbeit hat damit zu tun, also sie hatte vor allem mit Indexing zu tun, aber wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass sozusagen die ganze Mathematik hinter Indexing nicht so weit hinter der Mathematik von KI dahinterher ist, so dass alles hieß damals Information Retrieval, das war meine Abschlussarbeit. Und damals hatte ich auch mit so schon Ansätzen von neuronalen Netzen und so weiter so Erlebnisse gehabt, dass du zu so einem Pareto-Ergebnis von, das ist 80% gut und das begeistert dich schon, das sieht schon aus wie, bist du sehr schnell gekommen und dann von da auf 90%, 95% Güte zu kommen, war immer unheimlich schwer und damals noch schwerer als heute, weil wir die Trainingsdaten nicht hatten, das Compute nicht hatten. Und das hat mich dann, genau, und wir haben damals diese Technologie auch professionell eingesetzt und kommerziell eingesetzt. Also wir haben für, keine Ahnung, Kleinanzeigenfirmen Filter gebaut, die automatisch Content filtern, in Kategorien einsortieren und solche Dinge. Also auf dem Level hatte ich es betrieben, habe dann lange nicht hingeguckt, habe andere Dinge gemacht. Und als dieser ChatGPT-Moment kam, war das für mich auch so ein Moment, wo ich diese ganzen Erlebnisse von früher wieder hatte und so ein Déjà-vu hatte von, ja, das hat so irgendeine Güte, das ist schon okay, aber das war immer, dass die Begeisterung bei mir schnell abgeflacht ist, weil ich immer das sieht nur aus wie Effekt hatte, ne? Auch die Plattitüde, mit der es dann geschrieben hat und so weiter und so fort. So der, jetzt der Saulus zum Paulus-Moment kam, als das mit dem Context-Engineering angefangen hat. Also irgendwie im späten Herbst letzten Jahres, als die Tools besser wurden, die Modelle besser wurden und ich dann mehr damit experimentieren konnte und so experimentieren konnte, dass wenn ich ein Ziel vor Augen habe, ich den Weg zum Ziel in viele, viele Schritte runterbrechen konnte mit meinen Agentchen oder Skripten oder MDs oder wie du es immer nennen willst und gemerkt habe, je feiner ich das runterdrille und je präziser ich Content in die einzelnen Schritte führe, umso besser wird das Ergebnis, bis ich da war, dass ich Ergebnisse hatte, die nicht mehr einfach aussahen wie, sondern absurd gute Outcomes generiert haben. Und das eben in meinem Feld eher Produktmanagement oder auch Strategie, ne? Und das hat dann noch so ein bisschen Entzauberung gebracht, dass für mich jede Woche die Grenze von dem, was es kann, sich verschoben hat und immer eine gewisse menschliche Hybris weggenommen hat, ne? Also du könntest ja sowas sagen wie, ne, dieses liebe Thema von mir, Unternehmensstrategie, da drehen sich ja Leute gern mal 4 Wochen im Kreis und schrauben noch ein bisschen am Wording rum und nochmal und nochmal und man denkt, man hat jetzt was erreicht, was keiner vorher erreicht hat. Und wir haben das jetzt so klar ausgedrückt wie kein anderer vorher und der letzte Twist, der nochmal 3 Wochen gebraucht hat, war so, so wichtig, ne? So bei den Experimenten, die ich mache und wenn ich den ganzen Kram in KIs reinschmeiße, kommt halt raus, dass genau diese letzten 3 Wochen von den 4 Wochen, die wir uns Mühe geben, überhaupt keinen Unterschied machen, schon gar nicht bei dem, was auf on the workflow ankommt. Aha. Und ja, genau, also solche Sachen, ne? Und das war dann so, dass ich sag, genau, es kam noch eine Dimension dazu, die ist relativ wichtig, nämlich dass die Vergleiche von kann die KI das schon von komischen Diskussionen überlagert. Das eine ist halt diese Marketing-Diskussion aus den Staaten, dieses, das ist AGI oder das ist nicht AGI und wie nah sind wir dran. Das führt dazu, dass 80% dessen, was über KI geschrieben wird, eigentlich sich drum dreht, ist das schon menschlich oder nicht? Und das führt dann dazu, dass von diesen 80%, 60% locker sowas sind wie, ist das schon so gut, wie ich es mache? Was eigentlich alles vollkommen irrelevant ist und vernebelt, was die Technologie eigentlich kann. Und welche und diese ganze Diskussion, was wird da ökonomisch passieren, gesellschaftlich passieren, was alles irgendwie relevant ist, wird aber nichts daran ändern, dass diese Technologie hier ist und da bleiben wird, egal was das wirtschaftlich alles macht. Die Fähigkeiten, die das Zeug hat, sind da, bleiben da und wahrscheinlich das Beste, was man tun kann, das zu studieren, zu lernen, all in zu gehen, selbst wenn man dagegen wäre, müsste man es erlernen und begreifen, um es so einzusetzen, dass es keinen Schaden anrichtet oder es so einzusetzen, wie es einem passt im Leben. Ne? Und was ich halt beobachte, ist, dass es diese Bubble gibt, von die hast du ja, Marc, vorhin schon ein bisschen erwähnt, das ist so eine Bubble, die geben so 5 Prompts in ChatGPT am Tag ein, gehen dann zum Arzt und sagen, guck mal, ich habe die bessere Diagnose als du und dann denken sie, sie sind KI-Spezialist und posten das halt raus und kommen mit all diesen von mir aus verständlichen theoretischen Bedenken, aber sie haben eben nicht die Erfahrung von Context Engineering gemacht und wie man sozusagen Compounding Effects hat darüber, dass man Dinge runterbricht in kleine Schritte, den richtigen Content im richtigen Moment gezielt einsetzt und dadurch unglaubliche Ergebnisse hat. Und ohne euren Podcast sprengen zu wollen, mich noch eins sagen.
Mach euch weiter.
So ein Pragmatik-Ding, ne? Also, es gibt halt immer diesen metaphysischen Vergleich von die KI bringt Ergebnisse, die sind nicht ideal. Das Problem ist ja, menschliche Ergebnisse sind ja auch nie ideal. Also, du wirst ihn kennen, Marc, ne? Von Kent Beck sagt man ja, dass selbst Kent Beck nicht jeden Tag Kent Beck-Code schreibt. So ein Produktmanager schreibt auch nicht jeden Tag seinen besten PRD oder Requirements oder weiß der Teufel was, ne? Und so die Ergebnisse, die ich halt wieder kriege mit meinen komischen automatisch generierten Dingen, sind halt so, dass ich sage, ich lasse jetzt hier so ein PRD aus User Research generieren und so jetzt kommen super Kritiker und sagen, der ist ja gar nicht so toll und so. Und dann sag ich, ja okay, aber wenn ich zum normalen PM gehe mit derselben Research, wann können wir denn das erste Mal über ein PRD reden? Dann sagt wahrscheinlich dieser PM zu mir in einer sehr, sehr schnellen Organisation in 2 Wochen. Aha. In einer langsameren Organisation sagt er so auf die 3 Monate. Das haben mir schon Leute beantwortet mit, oh, bei uns in 6 Monaten. Es ist mir auch vollkommen egal. Der Witz ist jetzt folgendes, wenn ich dann in 2 Wochen, 3 Monaten, 6 Monaten mit diesem PM rede und seinen ersten Draft von einem PRD mir angucke, ist der halt leider auch nicht besser als mein heute in 3 Minuten automatisch generierter. Und nicht, weil der Mensch doof ist, sondern weil er in einem System lebt, das ihm einfach gar keine Zeit lässt. Dann kommt das Gitarrenschülerphänomen, nämlich, dass derselbe PM, der mit mir in 2 Wochen, 3 Monaten oder 6 Monaten mit mir redet, das am Vorabend in 2 Stunden beim Abendessen generiert hat. So, da rede ich halt über fast immer im Schnitt bringt der Mensch halt Human Slop, so wie die AI AI Slop von mir aus bringt, im schlimmsten Falle. Und dann ist es doch trotzdem toller, wenn ich mir den PM heute schnappe mit meinem in 3 Minuten generierten PID und wir reden den heute und nehmen den sogar zum Feind, wenn wir das wollen, sagen, wie können wir den besser machen? Was ist denn deine Idee, was den besser, was glaubst du denn, was fehlt? Das ist doch super geile Beschleunigung. Und dann ist sozusagen die Überlegung, ob ich jetzt den Human out of the loop nehmen kann, ob ich alles endlos automatisiere, komplett langweilig und irrelevant und sozusagen in der Praxis gar kein Thema für mich. Und genau dieses, oh Markus, das geht aber gar nicht voll durchautomatisiert, ist sozusagen vollkommen egal im echten Leben, ne? Weil ich will ja mit dem PM reden, ich will ja einen besseren PID kriegen. Ich bin sozusagen als Mensch nur augmented durch die KI und das ist ja alles, was ich will und das so gut ausnutzen, wie es nur geht.
Ich würde gerne nochmal einhaken, und zwar, ja, ich hatte vorhin eingeleitet mit, lasst uns den Leuten kurz erklären, wo wir sind, also PID und so, würde ich dich gleich nochmal ganz kurz bitten, 2 Sätze zu verlieren. Vorher möchte ich kurz Schwank aus meiner Jugend, ja, sagen, das, was du erzählt hast, dass wenn viele Menschen, die mit dem Computer arbeiten, wenn du Statistik anschaust, wenn die Leute überhaupt mit KI-Systemen arbeiten, womit arbeiten die? Ja, die arbeiten, wenn es hochkommt, mal mit irgendeiner kostenlos dahergelaufenen Version, die sie irgendwann mal ausprobiert haben. Und dann wundern sie sich, dass die Ergebnisse komisch sind. Ich hatte letztens den Fall, dass ich jemandem geholfen habe im Bereich des Service-Managements, wie man Dokumente auf ein gewisses Niveau bringt und damit du da die entsprechenden Vorgaben, die es da so gibt, also ich sag mal so, den Dokumentenstand herstellst. So. Und der meinte, er bräuchte dafür Wochen. Und er hatte es nach Stunden. Und dann hat er sich beschwert, dass er quasi nochmal so 2-3 Stunden drüber lesen musste und noch ein paar Fehler gefunden hat, wo ich dann meinte, naja, du bist jetzt in Summe in einem Tag fertig. Du hast es generiert, du hast es gelesen, qualitätsgesichert, du hast es angepasst, Human in the Loop, du hast eine Rolle gehabt und du musstest nicht wochenlang irgendein Kram zusammenschreiben, was jetzt definitiv schneller zusammengeschrieben ist. Und ich finde, das zeigt so ein bisschen diese Erwartungshaltung auch von Menschen. Ich habe es auf dem Computer gegeben. Da gibt's nur richtig komplett und alles perfekt, weil 0 und 1 oder ist es Dreck? Ja. Zumindest das so die Erwartungshaltung, die da teilweise bei mir rüberkommt. Bevor wir das vertiefen, bitte ganz kurz, ja, nicht, dass die Leute schon wieder vergessen haben, um welche Begriffe es ging, PID und so. Magst du vielleicht noch 2-3 Sätze dazu erstmal nochmal sagen, damit wir den Leuten nochmal helfen können, was das eigentlich ist, von dem der erfahrene Mensch hier spricht?
Ja, gerne. Also PID ist ein Product Requirements Dokument. Da steht im Prinzip drin, was ist das Grundproblem, das ich lösen will? Welche Anforderungen ergeben sich daraus an das Produkt, das ich kreieren, auf die Welt bringen, verbessern will? Welchen Effekt wird das haben? Oftmals schreibt man auch so einen kleinen Business Case dazu. Wird sich das lohnen oder nicht? Also im Prinzip ist das die Zusammenfassung des Produkts, das ich generieren will. Und das Beispiel, das ich gerade genannt habe, ist, hoffentlich machen das fast alle Produktmanager so, dass sie erstmal User Research, Markt Research, was auch immer machen, also sich an einem Markt, an einem Kunden orientieren, was könnten die Leute denn brauchen, das ist relativ lohnend. Und da fängt es jetzt schon an. Das machen zwar einige Leute, aber die haben dann ein Tool, die sagen, oh, du musst mit dem Kunden reden, machst Kundeninterviews, dann machen die das auch und haken das ab, von mir aus 20 Kundeninterviews. Und was sie dann oft eben machen, ist, dass das eine sehr unausgebildete, sehr direkte, billige Analyse von den Kundeninterviews ist nämlich sowas wie, der Kunde hat gesagt, er hätte gern Folgendes. Und dann mache ich das eben. Und so funktioniert die Produkthaltwelt nicht. Das ist der alte Henry Ford-Spruch von, hätte ich die Leute gefragt, hätten sie schnellere Pferde gewollt. Du kannst halt nicht den Leuten bauen, was sie sich wünschen und dann hast du ein erfolgreiches Produkt. So klappt das halt nicht. So, und das ist das Verblüffende, ne? Dass sozusagen viele Produktmenschen denken, wenn sie nur oft genug mit dem Kunden reden und einfach sozusagen liefern, was der Kunde sich wünscht, dann muss das ja irgendwie klappen. Marc, du hast wahrscheinlich genug Software gebaut, um zu merken, dass das auch nicht funktioniert, ne? Selbst wenn man sozusagen Custom-Software baut für Leute, die sagen so, oh, weißt du was, ich hätte gerne Kleinanzeigen, das heißt, da muss dies und das drin sein. So, du baust das, dann weißt du genau, da kommen im Vierteljahr wieder, weil das halt überhaupt nicht funktioniert, was es sich erstmal gewünscht hat und so, ne? Sondern dann kommen 20 Sachen dazu, was anderes merkt, das gar nicht funktioniert. Naja, auf jeden Fall, all das fasst halt ein PID zusammen, aber hoffentlich in der guten Qualität, indem man halt die Bedürfnisse analysiert und so ein Kram. Und jetzt kommt der Witz, eine KI, die ich sozusagen programmiere, in Anführungsstrichen, die ich auch sowas hetze, kommt mit einem überraschend guten Resultat aus 20 Kundeninterviews, die ich ihr gebe, und schreibt dann, also denkt sich so ein Produkt aus und schreibt zusammen, welche Bedürfnisse es analysiert hat aus dieser User Research und warum dieses Produkt jetzt wahrscheinlich passt. So, natürlich würde ich das auch nie bauen lassen, was da im ersten Draft rauskommt. Aber ich kann eben mit dir diskutieren, das weiter verfeinern, ne? Und zum guten Resultat kommen, solange ich das weiterhin steuere und in der Hand habe. Aber genau, an der Stelle wollte ich eben erklären, was ist dieses komische PID-Dokument, von dem ich geredet habe.
Danke, der Jens, der möchte was sagen. Ich möchte was Unqualifiziertes zur Erheiterung. Da bin ich gespannt,
das kommt ja sonst nicht.
Ja, pass auf, ja genau. Sonst immer nur hochgradig qualifiziert. Du hast gerade gesagt, wenn man Kunden fragt und wenn Kunden, ne, also schnellere Pferde und so ein Kram. Mir fiel der Spruch ein, 1000 Fliegen können nicht irren, sie kreisen um dasselbe Betriebssystem aus Redmond. So, Jens, mach du mal weiter.
Ja, okay, dann muss ich den User Research Partner kurz mal übernehmen, aber ich da wollte ich auch ganz kurz einhaken. Ich glaube, bisschen vielleicht, das kann man auch von zwei Seiten wieder sehen. Markus, du hattest es ja gerade auch gesagt mit dem Thema, dass man dann, wenn man Sachen simulieren kann mit der KI oder auch berechnen kann oder eben erstellen lassen mit der KI, habe ich einen wahnsinnigen Geschwindigkeitsvorteil und habe durchaus, das habe ich immer wieder beobachtet, und selbst wenn es nicht so hundertprozentig vielleicht exakt ist, ist es genau das Gleiche, als wenn es von irgendeinem schlecht gelaunten Researcher oder irgendwas anderes kommt, dann kann es genauso passieren, dass da nicht alles perfekt ist. Und ich sehe immer den, jetzt in dem Teil zur Erstellung des PIDs, also wenn ich vorher noch wirklich im Research bin, auch den Vorteil, selbst dazu simulieren. Also neben dem Teil zu sagen, ich nehme die 20 Sekunden Interviews, kann ich mit der KI natürlich auch noch weitere Situationen simulieren. Das habe ich nur mal erwähnt auf so einer User-Research-Konferenz, da ist mir auch Hass entgegengeschlagen tatsächlich, ne? Weil ich sage, wie kannst du das machen? Und ich habe immer wieder argumentiert, also wirklich, ne? Also wenn wir jetzt diese Modelle nehmen, die ein wirklich breites Wissen haben und die dann Situationen generiere, die ich mir vielleicht erstmal gar nicht leisten kann als Produktmanager, weil ich eine spezielle Zielgruppe gar nicht researchen kann. Es ging damals auch um das Thema Barrierefreiheit und Leute mit Einschränkungen. Ne? Da ist es ja im Prinzip eigentlich so, dass ich selbst bei der Fragenerstellung schon das Beste wäre, wenn ich jemanden mit einer Einschränkung hätte, weil der dann eine ganz andere Frage stellt, als wir drei das jetzt ebenfalls können. Und wenn ich das, den Teil mit KI aber schon mal wenigstens simulieren kann, ist es ähnlich wie dieser Geschwindigkeitseffekt, den du gerade hattest, das ist schon mal besser als nichts. Weißt du, also, das muss man auch mal akzeptieren, dass es natürlich trotzdem kritisch zu hinterfragen ist und dass ich trotzdem auch andere Quellen haben muss. Und natürlich ist es niemals das Befragen, wie Henry Ford das gemeint hat, sondern es ist auch das Beobachten des Menschen, was noch dazukommt. All diese Sachen, damit wir auf die richtigen Schlüsse kommen. Aber dann immer, also das ist immer das, was ich so gemerkt habe, dieses Verteufeln, weil es könnte irgendwo falsch sein. Weißt du, das ist irgendwas, was mich immer so ein bisschen gestört hat. Bei den Professionen, egal an welcher Stelle die sind, also selbst beim Research, beim Produktmanager, beim Coder, beim wem auch immer, ja, dass man erstmal das Schlechte dran sieht.
Also ich glaube, was man halt immer im Kopf haben muss, ist, dass durchschnittliche Organisationen im Durchschnitt ja relativ durchschnittlich operieren. Und, also jetzt ich weiß,
wie so ein Zungenbrecher, als Berater,
Durchschnitt.
Ja, klar. Entschuldigung.
Freddy's ja. Wiese, Fischers Fritze.
Ja, genau. Durchschnittliche Organisationen organisieren durchschnittliche Arbeiten.
Aber also was mir als jemand einem Externen halt immer wieder begegnet, ist ja auch unheimlich sloppy menschliche Arbeiten. Wieder, ich will damit die Leute nicht schlecht machen, die sind nicht dumm. Die arbeiten im System, wo sie keine Zeit für Tiefe haben und wo sie auch zum Teil nie die Ausbildung für Tiefe bekommen haben. Beispiel jetzt, ne, wo du über wahrscheinlich sowas gerade wie synthetische Personas oder synthetische User Research und so geredet hast. Also ich komme ja wirklich in lang bestehende Produktorganisationen, da hängen dann so Personas an der Wand. Das sind dann manchmal sehr junge Produktmenschen. Ich sage, komisch, die Personas sehen alle so aus, als würden die bei euch in der WG wohnen. Und dann sagen die, ja, das sind auch so WG-Bewohner. Dann sage ich, okay, ihr wohnt bei einem Medium oder ihr arbeitet bei einem Medium, das hat einen Leserdurchschnitt von über 50 Jahren. Was macht ihr mit diesen Personas an der Wand? Mit euren WG-Bock, ne? Und die wollen dann alle eine App bauen und was Hippes machen und so. Ich verstehe das alles menschlich, aber es bringt ja diesem Unternehmen nichts, da 25, 30-jährige Personas an der Wand hängen zu haben, ne? Die einfach überhaupt nicht die Zielgruppe sind. Und jetzt, was ich behaupte wieder ist, dass ich in unheimlich kurzer Zeit bessere synthetische Personas an deren Wand zaubere, als deren 25- bis 30-jährige WG-Mitbewohner. Und das ist halt so der Status, in dem wir uns kümmern in Produktorganisationen. Es ist, die Hürde ist nicht so hoch, auf ein Level zu kommen mit KI, wo ich das challengen kann und zu einem besseren Start führen kann, als ein Team, das da seit 3 Wochen diese komischen künstlichen Personas an die Wand zimmert. Das ist mein Problem, sozusagen, das Praxisproblem mit dieser Kritik an KI. Und ich kann es gerne weitertreiben. Jens, du kennst mich mit meinem Strategiefäbel und so, ne? Die Ich kann hier Strategie-Workshops simulieren, die würde ich nie als endgültigen Strategie-Workshop benutzen. Aber ich habe hier 20 Agenten, die rennen um mich rum, eineinhalb, zwei Stunden Rahmen. Wenn ich es über API-Token machen würde, würde mich so ein Workshop $30-40 kosten. Mhm. Und die führen Diskussionen, da wirst du komplett blind, diese Agenten untereinander. Ne? Also ich habe das einfach mal so ein System gestartet, wie ich das gebaut habe mit diesen zig Agenten und habe einen Input gegeben, da habe ich einfach auch die Agenten losgeschickt, habe gesagt, forsch mal ein bisschen über Patagonia. So, wir forschen über Patagonia und versuchen nach meinem berühmten, tollen, von mir selbst kreierten Marke-Option-Arbeit-Strategie-Framework die Marke, also die Identität von Patagonia zu bestimmen, die Optionen, die mit denen Patagonia gerade durch die Gegend läuft, zu versuchen, was hat Patagonia denn noch für Optionen. Und die Diskussionen, die geführt haben, die waren geschworen so gut, wie ich es selten in einem Human-Workshop habe. Mhm. Warum? Weil die Leute halt in Strategie auch nicht ausgebildet sind, mit denen du einen Workshop machst. Natürlich bewegen sie sich erstmal wie Amateure dadurch und das ist vollkommen okay. Wenn ich aber jetzt so einen Workshop für eine Firma vorbereiten müsste, wäre ich ja total doof, wenn ich so eine Vorbereitung über einen synthetischen Workshop, den ich erstmal führe, mit allen Informationen, die ich über diese Firma habe, die ich da reinpumpe in mein komisches System, wenn ich das nicht machen würde. Und ich wäre sogar ein Betrüger der Firma gegenüber, wenn ich nicht vorher schon hingehen würde und sage, ich habe das mal simuliert, was bei euch so los ist. Ich würde mal raten, dass ihr folgende drei Friktionen auf jeden Fall habt, die ihr ständig diskutiert. Und ich schwöre, die würden immer antworten mit, woher weißt du das?
Und das ist eine starke...
Das ist, weil das nicht so schwer ist. Das ist sozusagen nicht so schwer, auf das Level zu kommen. Und da komme ich allemal hin. Ne? Wie gesagt, dann kostet halt $30-40 die Vorbereitung. Ja. Aber das ist doch ein unglaublicher Headstart, den ich und die Firma habe, bevor wir in so einen Workshop über zwei Tage, weiß der Teufel, wie lange gehen. Das ist doch wirklich cool.
Das ist mega cool. Und das ist aber auch vor allem... Also lass mich das nochmal ein bisschen härter formulieren. Was du gerade sagst, es ist eigentlich, sagst du, es ist fahrlässig, nicht KI zu benutzen heutzutage. In der Profession, wenn ich eine Profession habe, ist es fast egal, welche Profession das ist, das müssen wir einfach sagen. Es ist nicht nur Coden, ne? Also Markus und ich, kann ich jetzt mal so sagen, vielleicht Markus weiß gar nicht so ganz genau, wir sind auch nicht mehr so richtige Coder, aber wir können auch Sachen erstellen mittlerweile, ne? Und nutzen auch Code und hast du nicht gesehen, um irgendwelche Sachen zu machen. Aber es tut auch gar nicht weh, ehrlicherweise, ne? Weil die Dinger können auch einen gut begleiten und können es einem auch erklären, wenn man das möchte, was da passiert. Also ich habe
gleich reingrätschen, ne? Das mit dem Wehtun, das kann man jetzt ein für alle Mal vergessen, das ist vorbei mit Cloud Desktop, dass jetzt Code auch auf dem Level hat mit dem File-Tree und so. Alles ist gut, die Command-Line muss nicht mehr existieren, alles wird schön.
Alles ist schön, alles ist gut, auch Cloud Design und sowas sind jetzt auch geile Sachen, ne? Das ist alles verrückt und wild und wirklich einfach. Und dementsprechend ist das wirklich nochmal, um das zu sagen, also wenn man professionell arbeiten möchte und auch professionell angesehen will, dann muss man in unseren Umfeldern tatsächlich mit KI arbeiten.
Ich finde halt, wenn du sagst, man muss mit KI arbeiten, bin ich ja komplett d'accord. Ich finde nur, du machst halt auch noch zwei, drei andere Sachen sichtbar. Das eine ist, die Welt und das Produkt oder die Lösung besteht ja nicht nur aus dem, was du machst. Du bist Bestandteil einer Organisation, du bist Bestandteil eines Teams, irgendwie in irgendeiner Art und Weise arbeitest du mit anderen zusammen. Und je nachdem, wie die aufgestellt sind, was deren Durchdringung mit KI angeht, was deren Bereitschaft, darauf einzugehen, mitzuarbeiten, das zu unterstützen angeht, hast du natürlich auch mit entsprechend entweder Barrikaden oder auch Anhäufungen zu tun. Also, wenn du jetzt dein Kram abarbeitest und sagst jetzt, okay, es wäre jetzt wirklich eine einfache Welt, ich mache mein Arbeitspaket, ich schiebe es rüber und du machst mit KI deine Arbeitspakete noch und nöcher, die sind alle super, die sind alle toll und du stellst dem anderen die Pakete in den Flur und der kriegt die nicht mehr abgearbeitet, weil er halt einfach klassisch arbeitet. Das ist, finde ich, noch eine Herausforderung. Genauso halt natürlich aus seiner Sicht, verdammte Axt, da kommt einer, ne, der macht hier Deny of Service, der spammt mir hier die Butze voll. Ich komme ja gar nicht hinterher, mir das Ganze anzuschauen. Mhm. Von der Seite, glaube ich, ist das auch noch ein Thema, vor dem Organisationen stehen, die unterschiedliche Breite der Durchdringung und alle in der Prozesskette mitzunehmen, das zu nutzen. Und das andere ist, du hast jetzt, ich sag jetzt mal, eine Knarre gebaut. Jeder kann den Abzug drücken. Aber es sollte nicht jeder den Abzug drücken, zumindest nicht in benachbarten Themenfeldern. Ich weiß nicht, was eure Erfahrung ist, aber ich habe durchaus auch schon erlebt, dass Menschen, die, ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt mal mich gucke, ne, die seit Jahren nicht mehr Software entwickelt haben, jetzt haben die auf einmal so ein Werkzeug in der Hand, verdammt, das ist ja ganz leicht. Ich mache hier Schnick, Schnack, Schnuck und auf einmal habe ich 50 neue Features in den Source Code reingedengelt. Und die Leute sagen, danke, Marc, früher bist du vielleicht mit einer Idee um die Ecke gekommen. Jetzt hast du nicht nur ein hübsches Design und ein tolles Dokument geschrieben. Nee, verdammte Axt, du hast 74.000 Zeilen Code in deployed. So, das heißt, da müssen sich ganz viele Menschen an der Nase packen, weil, wie du sagtest, die KI ist technologisch, so habe ich zumindest interpretiert, an einem Punkt, mit dem man arbeiten kann. Aber die Stringenz, die Professur der Menschen ändert sich und müssen wir auch einfordern, weil sonst sind wir im blanken Chaos, weil jeder alles irgendwie der Meinung ist, wofür brauche ich denn den Vogel? Das kann ich doch alles jetzt selber. Guck mal, wie schnell und bam, und ich zuspät.
Also ich glaube, dass du jetzt gerade 20 Themen ungefähr aufgemacht hast oder 22, das weiß ich nicht genau. Ne? Ich habe nicht mitgezählt. Genau, also ich versuche es mal abzuschichten. Also ich glaube, ich gehe mal top-down vor. Ne? Also ich glaube, eine Firma ist jetzt unheimlich schlecht beraten, wenn sie keine Zielrichtung, keine Klarheit ausgibt, was wollen wir mit KI? Was machen wir, was machen wir nicht? Wie weit soll das uns durchdringen? Inwiefern fordere ich das für euch ein oder von euch ein? Inwiefern lasse ich es einfach geschehen? Und was wir bis jetzt sehen, ist so ein relativ unconscious Umgang, dass Leute halt sagen, ja, da kaufe ich so ein paar Cloud-Lizenzen, mal gucken, was passiert. Und die Leute werden irgendwie schon ein paar coole YouTube-Videos sehen, dann werden die schon schlau. Und wahrscheinlich werden die Leute sogar schlau, die werden halt nur nicht lernen, was du brauchst wahrscheinlich, sondern was ihnen gefällt. Und dann hast du halt irgendwie so ein Zoo in deinem Unternehmen und hast halt keine Richtung. Und was das mit den Leuten halt macht, ist, dass sie sagen, ich weiß auch nicht, was die von mir wollen. Also, aber was ich mache, ist nie richtig in diesem Unternehmen. Jetzt habe ich mich da reingeschafft, dann wollen die das auch nicht. Und mal ist es zu viel, mal ist es zu wenig AI. Und ich glaube halt, dass es die Aufgabe gerade von Führung ist, zu sagen, Folgendes ist, was wir wollen, Folgendes ist, was wir darstellen. So weit gehen wir. Um mal Jens entgegenzusammen, der ganz rechts im Spektrum steht, also rechts nicht politisch, sondern ganz rechts im Sinne von super, super progressiv auf AI zugehend. Ich war letztens, das ist vielleicht nochmal ganz spannend, ich war bei so einer Amazon-Veranstaltung. Und was da spannend war, waren zwei Dinge. Das eine war, wie klar die sind, was sie machen und was sie nicht machen und wie weit sie es treiben wollen und dass die das alle aufgesogen haben und auf einem sehr, sehr hohen intellektuellen Level einem wiedergeben können und dafür dankbar sind, zu sagen, dass eine nicht unumstrittene Aussage von einem Jahr von Andy Jassy existiert. Selbst wenn die nicht jeder mag, sagen sie, aber die Klarheit ist bestechend. Da waren drei Sätze drin, die drei Pfeiler dessen abgeben, was wir hier tun werden. Jetzt kannst du überlegen, ob dir das gefällt oder nicht, aber du weißt, was von dir gefordert ist, was wir als Amazon betreiben werden. Das andere, was bei diesem Event absurd für mich war, also absurd im Sinne von Klarheit war, dass alles, was wir hier diskutieren und was in meinen Bubbles diskutiert wird, everything was taken for granted. Die machen all das, die gehen so schnell voran und eine andere Welt existiert für die nicht mehr. Jeder Zweifel ist außen vor. Du kannst sagen, gesellschaftlich, sozial, wirtschaftlich an allen zweifeln. Aber dass die Technologie das liefert und man das maximal ausnutzen muss, ist für die vollkommen undiskutierbar. Peng, das machst du halt. Jetzt kommt's, da waren halt 20 Kunden von denen und ganz bestimmt war das irgendwie so eine Art Marketing-Event und so und das waren dann auch bestimmt die richtigen Kunden und so. Aber das Irre ist halt, diese Welt existiert, diese Welt, wo deren Kunden das auch wollen. Dann hast du abends auch einen Kunden von denen gesehen, ne, wie das dann so ist. Du gehst zu so einem Basketballspiel, das natürlich gesponsert ist und wer macht das dann? Ein Kunde von denen macht Übertragung. Aber hier kommt der Punkt. Die können das machen mit zwei Leuten, die die Übertragung steuern. Nicht 10 Leute, die mit einem Truck angefahren kommen, sondern es sind 2 Leute, die sitzen am Spielfeld dran und die haben ein cooles Leben, weil die kommen mit dem Fahrrad angefahren, 2 Stunden nach dem Event fahren die wieder nach Hause. Und eine Minute, nachdem der Anpfiff ist, ist der erste Press Release draußen zu diesem Spiel. Ne, hat angefangen, alles gut, das ist die Aufstellung und so weiter und so. Und was sie damit machen, ist Sportübertragungen ermöglichen in Randsportarten wie Basketball, die halt sonst keiner kaufen würde zu normalen Tarifen, ne? So, und das ist ja erstmal was Cooles, was Ermöglichendes, was Demokratisierendes und so, ne? Jetzt kann man sich die Vokabeln alle aus. Aber das passiert halt nur, wenn du diese Klarheit umarmst und sagst, boom, das ist, was wir machen. Das passiert nicht, wenn die ganzen, ist das AGI oder nicht AGI, machen wir es, mal überlegen, mal gucken, wo wir hin können. Dann kommst du halt in irgendeinen Zwischenraum, wo einfach gar nichts in deinem Unternehmen passiert und alle baden in dieser Unklarheit und sagen, puh, wir leiden hier ganz schön, weil wir gar nicht wissen, was wir tun wollen, was wir nicht tun wollen. Also das mal nur, sagen jetzt, top-down von was Führung jetzt leisten muss. Man muss halt diese Klarheit herstellen, was wollen wir?
Ja, und das ist vor allem auch nochmal, glaube ich, weiß nicht, ob das wieder typisch deutsch ist, ich will jetzt auch nicht mal so auf uns rummeckern hier, aber das ist so, was du vorhin auch gesagt hast, da kam mir dieses Thema wieder in den Sinn, AI ist halt einfach da. Also die KI-Themen sind da. Die sind jetzt einfach nicht mehr wegzudiskutieren. Das ist genau das gleiche mit der Neuland-Diskussion, die wir vor ein paar Jahren hatten. Das ist genau das gleiche mit Digitalisierungsstrategien, die gemacht worden sind, wo ich mich auch immer wieder gefragt habe, hä? Digitalisierung ist einfach da. Du kannst jetzt irgendwie, also entweder verabschiedest du dich dann vom Geschäftsleben, weil du sagst, nö, das mit diesen digitalen Themen, das mache ich nicht, ne? Oder du sagst einfach, nee, das ist ein Zeitalter, in dem man reingeht und in dieses Digitalisierungszeitalter, wo wir reingehen, da ist jetzt auch einfach KI als System, ob das intelligent ist, nicht intelligent, irgendwas anderes ist, ja, scheißegal, das ist einfach da. Das muss ich mir anders anschauen, als ich jedenfalls sonstige IT-Erfindungen bis jetzt gemacht habe. Ja, und wie gesagt, brauchen wir nicht drüber reden, ob es menschlich ist oder nicht, aber es ist halt nicht deterministisch, es funktioniert ein bisschen anders. Es funktioniert ein bisschen, jetzt sage ich doch, ein bisschen menschenähnlicher in manchen Situationen, deshalb sind auch diese Vergleiche, so einen KI-Agenten durchaus mal zu behandeln wie einen Teenager, der da rumläuft, auch gar nicht so verkehrt, ne? Und so muss man auch vielleicht manche Sachen nehmen. Aber es ist nichts weg, das zu diskutieren, nicht auszuhalten, abzuwarten, dass es vorbeigeht. Das wird nicht vorbeigehen und dementsprechend würde ich es voll von dir unterstreichen, dass ich sage, wir brauchen halt als Unternehmen, als Mensch brauchen wir so einen klaren Way Forward, wo wir da hingehen wollen. Also nicht einfach nur, boah, das nimmt uns was weg oder irgendwas anderes. Nee, also auch ganz positiv in Richtung, das sind die Chancen, die wir da haben. Und das könnte das für uns als Unternehmen oder als Mensch bedeuten einfach.
Also vielleicht da noch mit der Gefahr von, ich wollte so ein bisschen top-down, bottom, von oben nach unten vorgehen, aber das geht jetzt in die Mitte rein, ne? Auch wieder der liebe Kent Beck hat ja vor 3 Jahren schon gesagt, dass er entdeckt hat, dass 90% seiner Skills im Wert auf null gesunken sind und 10% seiner Skills sich vertausendfacht haben im Wert. Mhm. Und ich glaube, das ist auf den Punkt gebracht, die gesellschaftlichen persönlichen Herausforderungen, vor denen wir alle stehen. Die Gesellschaft muss rausfinden, was sind denn diese 90%, die ihren Wert verloren haben und wohin muss Arbeit mit diesen 10% Schiften, die uns als Mensch ausmachen, die uns determinieren. Ne, da gehört wahrscheinlich sowas wie, ne, was sie jetzt alle sagen mit Taste, es gehört Agency dazu, ne, was KI halt gerade noch nicht hat und wahrscheinlich erstmal nicht kriegen wird. Ist auch wurscht, im Moment ist es nicht da. Wir müssen dafür sorgen, dass es Richtungen gibt, dass Firmen eine Richtung haben, was wollen, einen Intent haben, einen Willen. Der Oliver Schwarz hat letztens so schön gesagt, sozusagen, was die KI ganz gut kann, ist machen, wollen können sie noch nicht so gut. Aha. Und das müssen wir rausfinden, auf dem gesellschaftlichen Level, aber eben auch jeder auf sich bezogen auf dem individuellen Level. Und das ist halt, was wir gerade ganz stark sehen, was die Diskussionen vernebelt, diese ewige Trauerarbeit, die abgeht, ne, von einem Entwickler, der halt sich über Code definiert, über ist es Camel Case, wie werden Klammern gesetzt, welche Strukturen will ich, was bedeutet für mich Entkopplung und welche Pattern finde ich gut, welche findet jemand anders gut, wo man bei jedem Mittagessen drüber gesprochen hat, was jetzt wegfällt. Und das ist natürlich total furchtbar, dass das, was mich 15 Jahre beim Mittagessen definiert hat, einfach weg ist und keine Bedeutung hat, weil die verdammten Biester das selber machen und ich sozusagen das Feature nur noch auf dem Feature-Level abnehme, wenn ich auf der Shapiro-Skala Level 3 ankomme und so. Ne? Mhm. Was halt eine unheimlich starke psychologische und Vertrauensarbeit ist, viel mehr als eine intellektuelle Arbeit. Ne? Das ist viel mehr dieses, wie kann ich Infrastruktur bauen, so dass ich dieser Maschine traue nach dem 100. Mal, dass das halt jetzt funktioniert und ich sozusagen diesen Mythos, dass jetzt alles nur noch Slop wird und ich ins Verderben renne, wenn ich die Biester an meinen Code lasse und so, ne? Und also auch da, ne, nochmal, das ist alles so Old Man Talk, ne? Das ist alles so historisch wiederholend und auch auf eine gewisse Art langweilig. Das ist jetzt das vierte Mal in meinem Leben, dass mir ganz viel entgegenkommt an Polarisierung und das geht ja nicht und so. Und eins der letzten Male, wo mir das passiert ist, ist, das hat jeder, der mal Engineering nah war, mitbekommen. Wir haben die ersten Blogposts gelesen, dass man jetzt irgendwie 10-mal, 50-mal, 100-mal am Tag deployen kann. Wie soll das denn gehen? Und wir haben in Organisationen gelebt, wo es einmal im Quartal ging. So, und dann liest man diesen Kram und dann kamen genau die Argumente, die heute kommen. Das geht irgendwie, ne, Greenfield und Spielzeug, aber du schon Millionen von Kunden hast, nicht bei ernster Software, wo du mit Geld verdienst, so, bumm. Ein Jahr später hatten wir es in der Firma, in der ich war, ne, da war es da. Against all odds, alle haben es gehasst wie der Teufel und das war so ein Umdenken ohne Ende, das hinzubekommen. Und dann war es da und alle haben es genossen wie nichts anderes. Warum? Weil dasselbe passiert, was heute passiert. Du hast einen Bottleneck vernichtet. Das war einfach weg. Aber das Bottleneck wegzudenken war so eine Hirnverknotung, aber es war das Schönste, was hier passieren kann. Immer wenn ein Bottleneck weggeht, ist es im Nachhinein eine unheimlich schöne Erfahrung. Das ist, was jetzt passiert. Wir verknoten uns alle den Kopf, nur weil jetzt dieses Coding-Bottleneck verschwindet Und die Welt wird eine ganz andere sein. Wir sehen auch schon, dass die da ist. Aber keiner will es wahrhaben, weil das erstmal im Hirn so weh tut. Ne? So ein Hirnumbau, der einfach total schmerzhaft ist. Und das ist sozusagen der Kampf, den die Leute gerade ausführen. Diese andere Bubble, die halt sagt, das geht nicht. Das geht nur für Spielzeug und so. Ja, Pustekuchen. In 3 Jahren werdet ihr es alle machen oder halt nicht mehr vorm Rechner sitzen. Ganz einfach. Ne? Also das.
Ja, ich finde im Prinzip die, ich will es nochmal runterbrechen. Na, du hast es, glaube ich, auch immer mal gesagt, und ich habe es irgendwo von dir gelesen, dass man, eigentlich ist es ja so ein verstärkende Expertise, die wir jetzt haben, ne? Und als du es gerade mit dem Coding auch gesagt hast, und dass wir uns halt über die Architektur Gedanken machen müssen, wie, also Architektur dann wirklich, wie wir Menschen mit den Agenten zusammenarbeiten, damit es auch so funktioniert. Das ist ja eigentlich ein riesigen größerer Spaß, ehrlicherweise, als die letzte Codezeile zu optimieren, ne? Über solche Sachen nachdenken zu können. Also echten Outcome zu produzieren, jetzt mal nach innen sogar erstmal, ne? Und nach außen ja so oder so, hast du ja auch gerade beschrieben mit so einem Beispiel, dass wir viel mehr Outcome produzieren können und uns nicht um den blöden Output die ganze Zeit kümmern müssen, wie der dann eigentlich zu funktionieren hat in seinem Detail, dass der in der gesamten Konstruktion trotzdem funktionieren muss, dass der in meinem Geschäftsmodell funktionieren muss, dass der mit den Menschen, die mit mir dran arbeiten, funktionieren muss. Überhaupt keine Frage, aber das sind ja wirklich spannende Fragen, mehr als keine Ahnung, auswendig zu wissen, wo ich irgendwie, keine Ahnung, ein Steuerzeichen setzen muss oder irgendwas anderes in einer Programmiersprache. Das ist doch Quatsch. Ne? Und ich glaube, das ist so ein Ding, wo ich sage, um dieses Umdenken. Ne? Ich hatte das jetzt vor kurzem wieder privat. Ich hatte nur mit einem Kollegen mich abends getroffen, der hat auch einen Vortrag gehalten über KI irgendwo und das war ein UX-Thema. Und hat er auch so ein Ding gesagt und dann habe ich das irgendwie bei zu Hause mit meiner OpenCloud-Installation auch gemacht. PDF komprimieren. Weißt du, früher habe ich mich einen Arsch gesucht, um irgendwelche PDF-File-Converter im Internet zu finden. Da war es immer auf irgendwelche anrüchigen Webseiten, wo du nicht wusstest, ob irgendwelche Kreditkartenbetrüger noch irgendwelche Ads dann da installiert haben oder sowas. Ja. Was mache ich jetzt? Ich sage meine Open-Claw-Geschichte, baue sowas.
PDF komprimiert, aber die Kohle ist weg.
Genau, ja, das. Naja, ich mach's
dann mal. Kompression inklusive.
Ja, aber trotzdem, weißt du, das ist ja dieses Ding, weißt du, also. Ja, also selbst, es sind ja wirklich fundamentale Sachen, die wir anders denken müssen, wenn wir in diese Welt gerade reingehen. Und dass das einen Moment dauern wird und dass wir da auch da als Organisation, als Menschen erstmal Fehler machen werden, ist auch vollkommen klar. Ja, aber, und das finde ich ja auch so ein schönes Ding, was du vor kurzem irgendwo gesagt hast, Markus, das war, glaube ich, dieses Thema, das ist jetzt einfach, es geht ums Anfangen, weißt du, also jetzt gar nicht eine riesige Strategie auch machen, ne, sondern einfach zu sagen, einfach Fummeln mal machen.
Ist das Zitat.
Fummeln.
Ich wollte noch kurz auf die Habits eingehen, die du erwähnt hast. Ne? Also dieses, dass wir jetzt alles irgendwie anders denken. Und das fängt halt auf der aller untersten Ebene an. Ich gebe ja diese Kurse für Produktmanager und die, ne, die fangen dann an und dann baue ich denen immer so ein System. Dann sage ich, oh, dann passt das mal für dich an, dass es für dich in Ordnung ist. Und dann geht halt immer was schief. Und der erste Instinkt ist, dass die in die Files reingucken, diese MDs, die schreiben. Dann wollen die irgendwie so ein MD fixen. Dann sage ich, nein, lass den Scheiß. Ne? Dann gib dich gar nicht erst auf diese Ebene. Red mit dem Ding. Also besorg dir Whisperflow, mach irgendeine Sprache, ja. Rede mit dem Ding und sag ihm, was du willst. Sag einfach den Outcome. Ne, sag irgendwie, der Markus hat hier Scheiß gemacht, ne? Das Dokument, das er schreibt, einen dritten Absatz, will ich was ganz anderes stehen haben, mach, dass es funktioniert oder so. Ne? Von mir aus wird sauer, ist mir alles wurscht. Aber geh auf diese Ebene. Aber was du nicht machen darfst, ist in dieses blöde MD-File reingehen und da rumtippern in irgendwelchen Details und sagen, wo der Markus sagt, stopp, sag go und so. Ne? Dieses Rumdebugge, das ist der erste Instinkt, den alle haben, weil wir alle gelernt haben, dass es irgendwie auf dieser Detailebene zu fixen ist und sagen, zu lernen, diesem komischen Ding zu vertrauen, das schon irgendwie grob versteht, was du meinst, das irgendwie fixen wird, das ist so ein heftiger Sprung. Ne? Aber da fängt es halt schon an mit der Umgewöhnung. Und so zieht sich das aber durch alles durch, weil wir so gewohnt sind, dass diese Dinger nicht so mit uns umgehen können. Ne? Und wenn man sich darauf also sozusagen erstmal eines auf diese Mikro-Habits, dann lernt man erstmal sozusagen, wie das im Großen funktionieren kann. Ne? Wo kann ich delegieren und so.
Ja. Ja, also ich habe auch gestern Abend wieder umsonst Token verbraucht, weil ich irgendwie auf die gute Idee gekommen bin, dass ich diese Ordnerstruktur, die in meinem Vault ist, in meinem Second Brain, das ich da angelegt habe, vielleicht besser sein könnte. Wo ich mir dann hinterher auch wieder gefragt habe, so meine Fresse, jetzt habe ich das Ding da irgendwie 5000 Dateien hin und her schieben lassen. War das wirklich nötig?
Ja? Wir haben ja gelernt, dass du Millionär bist durch deine OpenClaw-Installation. Wir dürfen es nicht so laut sagen. Von der Seite sind wir ja schon mal durch. Ja. Und ich finde es schön, wir sind wie so ein altes Ehepaar, weil ich wollte auch das Thema bringen nach dem Motto, das eine ist, das, was ich gesagt habe, ich als, ich sag mal, erfahrene Entwickler, hier bitte Menschen eintragen, die das wirklich sind, haben auf einmal KI und überlegen sich, okay, was heißt KI für mich und kann ich zur Seite treten für die KI und KI anders anwenden, um selbst besser zu werden, aber zu akzeptieren, was die KI hinstellt. Und das andere ist der Mensch, der sagt, du, ich habe ein Problem und der auf einmal in die Lage versetzt wird, mit Hilfe von KI, sofern es ihm das auch bewusst ist, zu lösen, weil während du einen PDF-Kompressor suchst und du eine gewisse IT-Affinität hast, haben jetzt viele auch bei mir im Bekanntenkreis jetzt nicht unbedingt, ich sag mal auch nur ansatzweise, irgendetwas mit IT im Blut, ja, getreu dem Motto, es ist Weihnachten, kehret heim zu euren Lieben und richtet die IT. Da bist du ja dann auch sehr glücklich, wenn du da hinkommst und vielleicht schon ein paar Sachen gerichtet wurden, weil sie einfach mit dem Gerät schimpfen und sprechen und keine Ahnung was und Probleme sich lösen, sicherlich auch manchmal Probleme auftun, aber ich glaube, wir sind da an einem sehr guten Weg. Ich würde gerne noch eine Sache verstehen oder nochmal dargelegt kriegen, nochmal so ein bisschen. Wie ändert sich jetzt eigentlich die Arbeit? Wie sieht jetzt eigentlich ein guter Workflow von dir heute aus, wenn du KI nutzt? Und wie denkst du, wird sich das so in den nächsten ein, zwei Jahren entwickeln, wenn man mal so versucht, mit dem Teller ranzuschauen? Und ich habe nur zwei Themen genannt, damit ich nicht wieder ein Potpourri an Themen eröffne.
Er lernt. Ja? Er lernt während des Podcasts. Das ist das Gute bei Marc. Ja?
Mit jeder Version, mit jedem Podcast eine neue Version meiner selbst. Okay, aber fangen wir mal an mit dem Workflow. Wie sieht denn der heute aus?
Der Workflow sieht gar nicht so anders aus, weil ich war immer ein fauler Mensch und mochte sozusagen die Detailarbeit als Produktmanager nie so gerne und habe schon immer dann an Menschen delegiert oder viel in Workshops mit anderen Menschen gemacht. Und das wird mir jetzt halt viel ersetzt, diese Detail- und Administrationsarbeit durch die Agenten. Das heißt, das, was mir Spaß macht am Produktmanagement, also dieses auf Menschen einlassen, das Aufsaugen von Möglichkeiten, die es draußen gibt, das mache ich immer noch. Alle Zwischenschritte, die mit Verschriftlichung, mit Analysen, mit Dinge von 20 Seiten angucken, gehen jetzt viel besser. Oder um ein ganz konkretes Beispiel zu geben, als Produktmanager war ich immer, immer darauf angewiesen, dass ich sehr, sehr gute Data Scientists neben mir habe, ne, die dann irgendwie die existierenden Kundendaten, wie verhalten sich die Kunden auf unserem Produkt im echten Leben, 1000 Cubes gebaut haben, in 100 Richtungen geschnitten haben. Und mein Problem war immer, ich komme gar nicht so oft mit Data Scientists zusammen, wie ich es gerne hätte. Aber immer, wenn ich eine gute Session mit einem hatte, habe ich eine neue Erkenntnis gehabt. Ich gebe ein super doofes Beispiel. In meinem dunklen Jahr bei MyHammer, in dem ich nicht so glücklich war, hatte ich einen der besten Data Scientists, mit dem ich mein ganzes Leben sprechen konnte. Wir hatten so ein paar Rätsel über die Plattform. Eins der Rätsel war, welche Segmente von Handwerk funktionieren denn überhaupt in so einem Verfahren, wo der Endkunde eine Ausschreibung aufgibt, ne, wo er ein Gewerk beschreibt und der Handwerker fühlt sich kompetent und berufen zu antworten, weil Handwerker mögen das halt eigentlich nicht, weil ne, der Kunde kann nicht beschreiben, was er will, du gibst eine Antwort, dann denkt der Kunde, es ist ein Festpreis, Handwerker besucht den Kunden, sieht, oh, die Tapete ist viel verfetteter, die muss ja runter, die kann gar nicht nochmal gemalert werden und so. Ne? So super schnelle, schlechte Kundenerfahrung. Immer wenn der Handwerker kommt, wird's teurer, heißt es dann. Ne? So, der Handwerker wird nie wieder angerufen. Das widerspricht seinem Gefühl von Akquise, weil Handwerker wie akquiriert er, indem er immer wieder angerufen wird, weil er einfach cool ist und gut und so weiter. Naja. So, aber es gibt halt dann eben Bereiche auf dieser Plattform, wo das besser und schlechter funktioniert. Und jetzt war so ein Rätsel, wo funktioniert es denn besser und schlechter? Und irgendwie hatten wir so ein komisches Gefühl, dass irgendwie Kfz gut funktioniert. Wieso denn Kfz? Wieso funktioniert das bei Kfz-Werkstätten gut? So, und erstmal mussten wir aber bestätigen, das funktioniert tatsächlich bei Kfz-Werkstätten gut, aber nicht in absoluten Zahlen, sondern nur relativ. Also Ausschreibungen gibt's gar nicht so viele bei Kfz-Kram, aber wenn Ausschreibungen da sind, funktioniert das zwischen Endkunde und Handwerker. So, dann gab's halt zwei Antworten. Das eine ist, zum einen, naja, die Kfz-Werkstätten sind halt da, wo das Telefon und das Internet ist, die fahren nicht durch die Gegend und können halt schnell antworten, haha, und das siehst dann auch, hohe Antwortszeiten, hohe Rückläufer und so ein Kram, alles gut. Das andere ist halt auch, dass so, wenn du jetzt diesen Hotspot gefunden hast, kannst du halt auch da mal anrufen, dann stellst du fest, oder auch suchen in diesen Daten, dann stellst du fest, naja, das ist halt alles viel standardisierter. Natürlich kannst du ein Standardangebot auf Scheibe wechseln, keine Ahnung, Batterie wechseln, Auspuff wechseln angeben, als auf jugendliche WG mit vier versifften Typen wie mir, ständig alkoholisiert, will WG mit vier Zimmern, Deckenhöhe, keine Ahnung, wann zum letzten Mal tapeziert, auch keine Ahnung, einen Festpreis haben. Ne? Das zweite ist halt nicht gut beantwortbar, das erste schon. So, sowas findest du halt raus, wenn du zum einen viel mit Kunden sprichst, zum anderen halt aber von innen heraus super, super viele Daten hast und Data Scientists, die dir diese Daten bereitstellen können. Wenn du das nicht hast, bist du einfach verloren in so einer Welt, wo du überlegen kannst, will ich was optimieren, kann ich was optimieren, kann ich was von dem Optimum auf andere Teile übertragen, will ich ins Handwerk gehen mit nur noch standardisierten Produkten, weil es dann eben funktioniert und die Handwerker nicht abgetönt sind, ne, lauter so Fragen ergeben sich. Und das ist heute für mich absurd einfach, diese ganzen Schnitte durch Daten zu machen, selber zu machen. Und nicht nur selber zu machen, sondern auch mal einfach eine KI eine Stunde suchen zu lassen, zu sagen, was fällt dir denn so auf? Ne? Weil es ist mir scheißegal, was mir auffällt. Es muss ja gar nicht meine Eitelkeit sein, die bedient wird, wo ich sage, ich habe so eine Ahnung, geh dir mal nach. Ich kann ja auch einfach sagen, explorier mal, guck mal nach ein paar Ahnungen, denen ich dann mehr nachgehe. Super cooles Zeug. Warum? Weil es jetzt nichts mehr kostet. Aber vorher war das, ich muss mit meinem Freund diskutieren, der muss sich Zeit freischneiden von seinen anderen Projekten. In nur 3 Wochen haben wir den Termin, dann muss ich super vorbereitet sein, dann muss er super vorbereitet sein. Schon haben wir ein Ergebnis, wenn wir viel Glück haben. Wenn nicht, dauert es wieder 3 Wochen, bis wir das nächste Mal reden können. Mit der nächsten Ahnung. Das heißt, pro Ahnung 3 Wochen. Was soll das denn? Ne? Heute kann ich jeden Tag 10 Ahnungen verifizieren. Das ist cool. Aber das ist so eine Änderung in einem Flow. Ne? Und oder du hast ja unheimlich viel mit Dokumentation, Stakeholder-Informationen, sowas zu tun, ne? Wo früher waren das alles Meetings, jetzt kannst du den Dashboards bauen, du kannst ihnen Nachrichtenkanäle aufmachen, die jeden Tag bespielt werden, dann lesen sie es oder lesen es nicht. Wenn du merkst, sie lesen es nicht, kannst du auch das feststellen, kannst sagen, so, hier ist die Zusammenfassung für diese Woche mit den wichtigsten Sachen, weil du es nicht gelesen hast. Vielen Dank, Jens, wieder nicht und so, ne? Aber das sind alles so automatisiert, die dauern ja 5 Minuten zu bauen, ne?
Oder zum Anhören, ne? Also haben wir ja auch schon gemacht, ne? Wir haben es jetzt bei uns auch im Umfeld
genau.
Notebook LM oder was genommen,
dann lässt du dir das irgendwie, genau. Schmeißen Google LM und also Notebook LM und dann hast du halt was, egal, ne?
Ja, ja, definitiv, ja. Ich sag mal, wenn ich jetzt so mal ein bisschen gucke, was du so gesagt hast, ne? Ich glaube, es ist total wichtig, egal welche, aus welcher Expertise man so kommt, dass man die Sachen, das hattest du am Anfang erwähnt, runterbricht in einzelne Teile. Ne? Also weil du ja auch deinen agentischen Workflow so beschrieben hast, das ist im Prinzip eigentlich gar nicht so heutzutage so der Riesenprompt noch ist, dass das so im Prinzip dieser KI-Moment für dich war, wo du endlich hingehen konntest und sagen konntest, okay, ich muss jetzt nicht irgendwie lange Texte prompten und sagen, verhalte dich so und so und mach mal das und das, und sondern ich kann jetzt im Prinzip schon intellektuell Sachen kleinschneiden, um daraus dann eben auch kleinere Teile zu bauen, die KI so als einzelne Worker, ne, du hast ja wahrscheinlich da einen Agenten, die du so beschrieben hast, sind ja so einzelne Worker, die einzelne Teilaufgaben machen. Ne. Ich glaube, das ist momentan so das Nonplusultra-Vorgehen. Wenn wir jetzt nochmal so zum Ende der Sendung nach vorne schauen, was würden wir sagen, was macht dann so ein Produktmanager in 2 Jahren? Ist er dann so ein Leiter von so einer Agent Worker Factory, die aus 10 Researchern besteht, oder ist das dann schon wieder, ist es schwer? Also, ich will jetzt gar nicht in irgendwelche Prophezeiungen da reingehen, aber was glaubst du, was so auf uns noch zukommt?
Ja, also ich glaube, es ist gar nicht so schwer. Also es gibt nämlich eine Begrenzung bei dem ganzen KI-Kram, das ist sozusagen an deiner Kompetenzgrenze wird es schnell wirklich sloppy, ne? Also das ist auch, was ich vorhin beschrieben habe. Solange ich in meiner Kompetenzzone bin, kann ich dem Ding sagen, was ich will, und es funktioniert relativ schnell. In dem Moment, wo ich große Lücken lasse und nicht so genau weiß, how does good look like, wie sie sagen, füllt das Ding halt gnadenlos die Lücken, und zwar so, wie es das denkt und nicht unbedingt so, wie ich mir das im Hinterkopf vorstelle. Und das führt dazu, dass wahrscheinlich Produktmanager weiterhin im Produktmanagement sehr kompetent sind, auch wenn sozusagen sie ein bisschen, also alle Rollen können jetzt leichter mehr Upstream und Downstream, also konkreter und abstrakter werden, alles cool. Das konnten sie aber schon immer, ne? Also jeder Programmierer konnte schon immer Produktmanageriger werden, wenn er nur wollte. Das wollen überraschend wenige. Und Produktmanager konnten schon immer Entwickler werden, und das wollten aber überraschend wenige. So, jetzt geht das zwar noch leichter, ich bezweifle aber stark, dass das unendlich viele wollen. Und man redet jetzt immer davon, dass sozusagen der Generalist im Vorteil ist, das ist er auch ganz bestimmt. Die Menschheitsgeschichte zeigt nur, dass Generalisten einfach nicht auf Bäumen wachsen, wie verrückt. Also jede Zeit hat immer eine Technologie, eine Methode gehabt, die Generalisten bevorzugt hat. Das fängt schon an mit Management by Objectives, das ist immer besser für Generalisten, weil zum Beispiel sowas wie Objectives überhaupt formulieren ist schon relativ schwer und brauchen Generalisten. Sieh da, es gab nicht genug Generalisten, deswegen ist Management by Objectives gescheitert, weil das intellektuell unheimlich schwer ist für Nicht-Generalisten. Später gab es dann sowas wie Unified Rational Process, ne, wo du nur der Object-Oriented Designer sein musst und schon ging alles gut. Sieh da, es gab nicht genug Generalisten, die Object-Oriented Designers wurden und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, wir werden halt diese Generalisten weitersuchen, aber trotzdem glaube ich, kann man eins beantworten. Dadurch, dass das Coding-Bottleneck weggeht, wird Folgendes passieren. Die meisten Prozesse, die wir heute haben, sind darauf aufgebaut, dass wir unheimlich sorgfältig aussuchen, was wir überhaupt bauen lassen. Also wir machen unheimlich viel Overthinking an Auswahl, bevor es gebaut wird. Wenn jetzt aber Bauen nicht mehr so viel kosten wird, und das siehst du zum Beispiel als eine Erweiterung vom Produktmanager, dann musst du auch nicht mehr betteln, ob der so einen 15.000 Euro teuren Prototypen gebaut bekommt, den haut er halt selber raus an einem halben Tag oder in einer Stunde. So, wenn das Bauen so billig ist, musst du sagen, gar nicht mehr so viel Pre-Thinking machen, was überhaupt gebaut wird, sondern du kannst die Beurteilung ans Ende dieser Wertschöpfungskette stellen und sagen, wir bauen einfach mal 20 Features. Das ist auch das, wenn du beobachtest, was Boris Czerny macht mit dem Cloud-Code-Zeug. Ne? Dann schnappt sich einfach jede Idee, die er vor die Flinte kriegt, baut die, ne, mit seinem, wie er selbst sagt, ADHS-Development-Style mit den 10 offenen Terminals zu jedem Zeitpunkt, schießt die durch und die Güte, die er hat, ist sozusagen ganz viel davon wegzuschmeißen, wo er sich anguckt und sagt, naja, war doch nichts. Und das sozusagen in der normalen Welt wirkt das unheimlich verschwenderisch. In der jetzigen Welt ist das aber nicht mehr verschwendet, sondern das ist der beste Zeitpunkt, und das ist fast eine alte Designtheorie, ist, soll es mir in diese Richtung, jene Richtung, das Moodboard lebt jetzt also, und du kannst es als fertiges Produkt angucken und beurteilen, sagen, oh, die Richtung war doof, weg damit, kostet ja nichts, ist ja nicht schlimm. Weil sagen, jetzt entscheiden, was davon fertig gebaut wird, ist jetzt die Skill, wo, tada, dieses ganze Scrum-Zeug, alles drum dran, kann alles weg. So ein Team muss sich jetzt 5 bis 10 Mal am Tag treffen, diese Dinge beurteilen, überlegen, was es wert ist, weiterentwickelt zu werden, wo man jetzt wirklich Daten hinterlegt, wo man wirklich beobachtet, um am Ende, ne, du kannst ja nicht alles, was du sagen, intern entwickelst, auf den Kunden losjagen, weil der Kunde auch eine gewisse Verdauungsgeschwindigkeit hat. Du kannst einfach nicht 100 Features da raushauen und sagen, ach, der Kunde wird es halt beurteilen. Das ist sozusagen eine super Sloppy, ne? So, mit anderen Worten, Ich glaube, die Rollen werden sich gar nicht so sehr verändern, wie wir es noch vor kurzem gedacht haben. So ein Beurteiler bleibt ein Beurteiler, ein Richtungsgeber für ein Produkt bleibt ein Richtungsgeber, jemand, der mehr Spaß dran hat, Infrastruktur aufzubauen, bleibt ein Software-Engineer mit ganz anderen Aufgaben. Der Produktmanager wird nicht der bessere Software-Engineer, nicht der beste Paid-Coder und umgekehrt auch nicht wahrscheinlich. Ich glaube, das wird ein bisschen verwaschener, aber es wird irgendwie diese Rollen geben. Wissen tun wir es in 5 Jahren. Wir wussten auch, als das Internet angefangen hat, nicht, was ein Digital-Produktmanager sein wird. Das hat sich auch alles erst ergeben im Laufe der Zeit. Aber das ist meine Vorhersage. Also die Beurteilung wird nach hinten gehen. Das wird unheimlich cool. Das wird aber unheimlich viel Kopfzerbrechen bereiten, weil die Leute es nicht gewohnt sind, nicht zu overthinken. Also wir werden dafür belohnt, dass wir endlos Overthinking machen. Das hat keinen Wert mehr.
Weil du gesprochen hast nach dem Motto, die Rollen werden großteils so bleiben. Nicht, dass ich Kontra gebe, aber was mir halt auffällt beim Thema Entwicklung, die Professur, die du hast, bin ich jetzt mehr so App-Entwickler, bin ich Web-Entwickler. Ich glaube, das wird sich schon verwaschen, weil du wirst vielleicht immer mal jemanden brauchen, der zur Not gegen die Büchse tritt, wenn sie sich komplett verhalpert hat. Nicht, weil ich in den Code gucke, sondern weil ich hier vielleicht den Tipp gebe, aber da wird es Verwaschungen geben und die KI hilft uns ja als Werkzeug, wir hatten es letztens ja auch mit René, ne? Die KI als Werkzeug befähigt uns ja, uns auch von Dingen loszusagen, die wir in der Historie brauchten, um zusammenzuarbeiten. Wir haben Teams gegründet, wir haben feste Grenzen gehabt, zwischen denen Menschen arbeiten und diese Grenzen werden verschwimmen und dadurch wird es meiner Meinung nach auch Verwaschungen zwischen den einzelnen Rollen geben. Und ob die dann in Zukunft noch so heißen, wie sie heute heißen, oder vielleicht auch die Namensnomenklatur sich verändern wird, das ist ja das, wo ich dann immer so ein bisschen auf die Barrikaden gehe, wenn es heißt, ach, wer braucht schon noch Entwickler, wir brauchen nur noch Product Owner und schieß mich tot, ja, Entwickler braucht doch keinen Arsch mehr. Das denke ich eigentlich noch anders, weil die heißen vielleicht alle in Zukunft anders, die das dann, also die, was ich tun kann. Und von der Seite finde ich das extrem spannend, wie sich das entwickeln wird. Und ja, es kann noch keiner sagen, aber es bleibt wahrscheinlich festzuhalten, wir sind mitten in einem Wandel und es obliegt uns allen, voll reinzugehen mit der Frage, wo hilft's uns? Was können wir tun? Wie können wir gemeinsam stärker werden? Wie können wir gemeinsam davon profitieren? Und wie können wir die Chancen, die sich ergeben, nutzen und nicht im klassisch Deutschen verfallen? Um Gottes Willen, wer hat mir denn die Versicherung dafür abgeschlossen? Was ist denn, wenn ich hier auf den Knopf drücke? Um Gottes Willen, da geht ja vielleicht noch was kaputt. Ich lass mal lieber. Ja, von der Seite bin ich eigentlich ganz guter Dinge.
Ich glaube, da hast du noch was Schönes angesprochen. Also ein Teil davon ist ja gar nicht nur deutsch. Der Marc Andreessen hat ja auch schon vom Mexican Standoff geredet, ne, dass alle Rollen jetzt wieder um den Seat at the Table kämpfen. Ne? Also der Designer guckt ja immer neidisch auf die anderen, weil er angeblich keinen Seat at the Table hat. Du hast ja einen Seat an sehr exklusiven Table, dir geht das nicht so. Aber Designer fühlen sich ja mal so ein bisschen vor und dann ne, kämpfen die Data-Leute um die Rolle im Team. Der Produktmanager denkt eh, er ist ein Chef und der Entwickler sagt so, ja, aber die haben ja keine Ahnung, die Chefs, die um mich rum sind und so. Und eigentlich wollen alle gerade die Deutungshoheit haben. Ne? Und der Entwickler wollen das Produkt selbst bestimmen, der Produktler will irgendwie mitentwickeln, der Designer will das alles und so. Und du hast was sehr Schönes gesagt, Marc, so, das wird sich halt neu definieren untereinander und zwar umso besser definieren, je weniger wir das als Mexican Standoff sehen, sondern überlegen, wie wir zusammen denn den besten Wert für den Kunden erzeugen. Egal welche Rolle ist und eigentlich ist es eine schöne Gelegenheit, dass diese Rollen jetzt verwaschen. Wir können das alles total nett und gut mischen, wenn wir so ein bisschen von den Eitelkeiten weggehen und sagen, dann hole ich halt heute nur Kaffee. Ist doch mir wurscht, ne? Also das ist das Beste, was ich heute machen kann. Und morgen benutze ich wieder, was weiß ich, Claude Design oder weißer Teufel. Oder die Designer ist krank, jetzt kann ich ihn halt mal vertreten, obwohl ich das eigentlich nicht gelernt habe. Aber hat das Designsystem hier gelassen und für eine Woche reicht's mal. Wie cool ist das denn? Das war halt früher, da waren wir halt aufgeschmissen, wenn er weg ist, ne? Und wir den ganzen Kram nicht verstanden haben und viel Spaß beim CSS zurechtrücken und so ein Zeugs. Ne? Das ist doch geil eigentlich.
Ja, natürlich ist das geil. Und ich glaube, das ist jetzt auch irgendwo, also wir hatten es ja gerade schon, also ich glaube, wir können einfach mehr machen und mehr Spaß. Also weil einfach, also nicht als Einzelperson, sondern auch als Team, weil wir uns einfach viel besser ergänzen können. Auch als Einzelperson. Und ich will jetzt mal so mit Blick auf die Uhr, ne, also ich weiß nicht, wo es gerade ist, zu welcher Uhrzeit ihr euch gerade diesen Podcast anhört, aber geht euch gern jetzt mal einen Kaffee holen, so wie Markus das gerade gesagt hat, wenn es nicht zu spät ist. Ne? Ich kann auch Kaffee abends trinken, habe ich irgendwie festgestellt. Ich habe kein Problem, ich kann auch mitten in der Nacht einen Espresso trinken, kann trotzdem 3 Minuten später schlafen. I don't know why, aber macht's nicht, wenn euer...
Ich kann's dir erklären, aber das gehört zum Persönlichen. Ich auch,
das kommt in den nächsten Podcast.
Okay, dann machen wir das beim nächsten Mal. Markus, erstmal lieben Dank dafür, dass du da warst. Lieben Dank auch für das Teilen deiner persönlichen, professionellen Erfahrung, die du über die Jahre gesammelt hast. Mir hat das wieder total viel Spaß gemacht. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein. Wir haben es häufig mit unseren Gästen so, dass wir ganz gerne vielleicht in einem Jahr oder vielleicht im halben Jahr, weil die Zeit
oder geht vorher. So schnell. Ich habe so das auch, Gefühl, ja. Wir hätten noch lange reden können. Ich war kurz im Überlegen, ob ich abmoderiere und sage, und wer jetzt dran bleibt, kriegt noch quasi das Bonusmaterial, das wir sonst auch nicht haben.
Aber hinter der Zahlschranke.
Ja, hinter der, genau.
Natürlich.
Stimmt, natürlich. Also, die Paywall, haben wir die? Wir haben keine, ne?
Wir haben keine Paywall, aber ich würde das gerne etwas kürzer greifen, ja. Also ich fand es tatsächlich interessant. Ich konnte dir sehr gut zuhören, ich fand es interessant, ich fand es locker, ich fand all das, was ich irgendwie an diesen Gesprächen, in diesen Podcasten immer so schätze, nämlich dieses, da fallen mir andere Formate ein, wo Menschen so mit geskripteten Texten und nach dem Motto, an dieser Stelle musst du doch jetzt sagen und ja, habe ich auch schon alles erlebt, ich war ja auch schon bei dem einen oder anderen Mal zu Gast. Mir hat es auch Spaß gemacht und ich möchte in dem, was Jens gesagt hat, einsteigen und sagen, danke, dass du da warst. Würde mich freuen, wenn du bald wiederkommen würdest. Ich möchte unseren Hörenden sagen, wir sind heute etwas länger geworden, aber die, die jetzt noch da sind, empfehlt uns gerne weiter, egal ob an eine KI oder an einen Menschen, an einen Product Owner, an einen Entwickler, ist völlig Wumpe. Wir gehören alle zusammen in dieser wunderbaren Welt der AI und damit verabschieden wir uns heute. Für uns ist es Abend, für euch vielleicht morgen. Schauen wir mal. Bis bald. Ciao.
Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens.
Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.